Das Thema Religion scheint ja den ganzen Kongress zu durchziehen, weil also jeder zweite Vortrag und vor allem jedes Panel beschäftigt sich mit der Frage, was sollen wir tun und wer soll das tun, sodass jetzt dieser Vortrag, glaube ich, auch nochmal ein Beitrag ist, diese Revolutionsfrage an den Namensgeber des Kongresses anzuschließen, nämlich Marx. Marx hat ja auf der einen Seite die kapitalistische Formbestimmung, Bargeld, Kapital, Zins und so weiter versucht zu analysieren, aber er hat natürlich nicht nur einfach eine sozialwissenschaftliche Theorie des Kapitals intendiert, sondern er hat diese Analyse des Kapitals intendiert als eine Bedingung für die Befreiung vom Kapital. Also er hat einen praktischen Impetus in seiner Theorie, wenn man das so nennen will, einen revolutionären Impetus. Das heißt, die Theorie von Marx, und zwar von den frühesten Schriften bis zu den spätesten Schriften, beinhaltet nicht nur Analysen der kapitalistischen Gesellschaft, sondern auch, wenn man das so nennt, revolutionstheoretische Aussagen. Diese revolutionstheoretischen Aussagen kann man ganz grob in drei Kategorien unterteilen. Einerseits in Aussagen über die materiellen Ermöglichungsbedingungen einer Befreiung vom Kapitalismus. Das nennt Marx die Bildungselemente einer neuen Gesellschaft. Hier geht es vornehmlich um die Frage der Entwicklung der Produktivkräfte, Technologie und so weiter. Ich gehe da auch gleich nochmal drauf ein. Das heißt, Marx' Kommunismuskonzept ist davon abhängig, dass es materielle Bedingungen gibt, die den Kommunismus ermöglichen. Also es geht nicht einfach nur um eine ethische Theorie oder ähnliches, sondern auch um technologische und arbeitsorganisatorische Bedingungen. Die zweiten revolutionstheoretischen Kategorien, die bei Marx zu finden sind, und das wird der Hauptteil des Vortrags sein, sind Aussagen von Marx über immanente Auflösungstendenzen der kapitalistischen Gesellschaft und ihre sozialen Trägerschichten. Das heißt, das, was Marx die Umwälzungsmomente der alten Gesellschaft nennt. Also hier geht es wesentlich um die Frage, ja, wo gibt es Widersprüche im Kapitalismus, die über den Kapitalismus hinauslaufen können und welche Akteure sind es, die sozusagen einen Kampf aufnehmen können, um den Kapitalismus zu überwinden. Und die dritten Kategorien, die lasse ich hier im Vortrag ganz außen vor, darüber hat ja auch schon referiert, das sind ganz abstrakte Aussagen über Umrisse einer postkapitalistischen Gesellschaftsformation, das heißt einer Gesellschaftsformation jenseits des kapitalistischen Staates und der Kapitalform. Genau, ich werde im folgenden Vortrag mich konzentrieren auf die Umwälzungsmomente und die Bildungselemente, also zwei Elemente der revolutionstheoretischen Aussagen von Marx. Und ich werde die These vertreten, dass Marx vornehmlich in den Frühschriften, ich nenne sie jetzt mal grob und weiß, dass in der Diskussion nicht dafür angegriffen werde, die vorkritischen Schriften von Marx, also die Schriften vor seiner Entwicklung der Kritik der politischen Ökonomie, dass Marx in diesen frühen Schriften tatsächlich eine relativ systematische Theorie, Revolutionstheorie entwickelt, wie man eine positive Wissenschaft eines naturwüchsigen Emanzipationsprozesses nennen kann. Das heißt, was das genau heißt, darauf werde ich gleich eingehen. An diesen revolutionstheoretischen Elementen hat die vulgäre Marx-Rezeption und leider auch große Teile des Marxismus angeknüpft. Und wenn man so auf die Straße geht und fragt, ja, was hat Marx denn gesagt, dann wird man genau solche Äußerungen aus diesem Theorieabschnitt oder Theorieentwicklungsabschnitt von Marx hören. Im zweiten Teil werde ich, also hier versucht Marx eine positive Revolutionstheorie zu entwickeln oder Ansätze dazu, die eine positive Wissenschaft eines naturwüchsigen Befreiungsprozesses ist. Im zweiten Teil werde ich dann zeigen, dass Marx vor allen Dingen nicht nur, also das kann man nicht klarzeitig zuordnen, aber vor allen Dingen im ökonomiekritischen Spätwerk, sagen wir, beginnt mit 1857, mit den Grundrissen und allem, was danach kommt, eine systematische Kritik aller dieser revolutionstheoretischen Äußerungen, die man so kennt, aus den Frühschriften und für die Marx so populär geworden ist, im Marxismus und Antimarxismus. Das heißt, Marx zerstört seine gesamten revolutionstheoretischen Aussagen aus der ersten Hälfte. Ich möchte noch hinzufügen, dass in der Marx-Rezeption, vor allen Dingen im sogenannten westlichen Marxismus der 50er bis 80er Jahre, die irrige Meinung vorherrschte, dass Marx in den Frühschriften eher ein praxisphilosophischer, nicht deterministischer, humanistischer Theoretiker gewesen sei, während er im Spätwerk, in der Kritik der politischen Ökonomie, ein eher deterministischer, scientistischer, geschichtsphilosophischer, wenn man so will, vielleicht sogar antihumanistischer Theoretiker gewesen sei. Ich möchte dafür argumentieren, dass es sich genau umgekehrt verhält. In den Frühschriften ist er ein deterministischer Theoretiker, ein Geschichtsphilosoph, und in den Spätschriften wird das destruiert. Die Spätschriften würde ich in der revolutionstheoretischen Perspektive deshalb als eine negative Theorie in praktischer Absicht begreifen, was das heißt, werde ich erläutern. Gut. Zunächst einmal zur positiven Wissenschaft der naturwüchsigen Emanzipation. Marx analysiert oder versucht zunächst einmal in den Frühschriften, beginnend mit der Einleitung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie von 1843-44, Aussagen darüber zu machen, wer die soziale Trägerschicht einer Aufhebung der bürgerlichen Gesellschaft sein kann. Und in dieser Schrift identifiziert er das Proletariat als diese Trägerschicht. Das Proletariat gilt Marx in dieser Schrift, nur in Andeutung natürlich ausgeführt, als eine, wie er sagt, universelle Klasse, die universellen Charakter durch ihre universellen Leiden besitzt, wie er sagt, weil in der Aufhebung der Lebensbedingungen des Proletariats notwendig jede Form von Klassenherrschaft aufgehoben werden muss. Zugleich gibt es die Idee des Proletariats als, wenn man so will, exterritoriale Klasse, also eine Klasse, die eigentlich gar nicht in der bürgerlichen Gesellschaft existiert, sondern sozusagen in, aber auch außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft existiert, weil alle Elemente, für die das Proletariat steht, alle Praxisformen, alle Lebensbedingungen, den Ausschluss, die Exklusion, wie man heute sagen würde, des Proletariats beinhalten. Diese Idee des Proletariats als exterritoriale Klasse wird im Marxismus sehr prominent. Zum Beispiel der auch schon hier erwähnte Karl Kautsky formuliert das dann so, dass das Proletariat die positiven Seiten der Widersprüche des Kapitalismus zum Ausdruck bringt. Für Kautsky steht das Proletariat für direkte Vernetzung, direkte Vergesellschaftung, Solidarität, Monopolisierung, Internationalismus, während Nationalismus, Konkurrenz und so weiter immer unwirksamer wirken für das Proletariat. Gut, also zumindest in dieser frühen Schrift sagt Marx, das Proletariat ist eine universelle Klasse, weil es universelle Leiden besitzt. Ich werde später nochmal darauf zurückkommen. Das heißt, ein moralphilosophischer Universalismus wird hier in eine Lebensbedingung und in praktische Lebensbedingungen einer Klasse projiziert und sozusagen zugleich eine Dynamik als Dynamik bezeichnet, die aus dem Kapitalismus herausführt und nur die Aufhebung aller Klassenherrschaft beinhalten kann. Wie sieht das jetzt aus für Marx in seinen früheren Schriften? Wie entwickelt sich das Proletariat zur revolutionären Klasse? Es gibt diese klassische Unterscheidung, Proletariat als Klasse an sich und für sich. Das heißt, das Proletariat ist zunächst einmal ein bestimmter Merkmalskomplex von Eigentumsverhältnissen, nämlich das Proletariat besteht in den Menschen, die kein Eigentum und keinen Besitz an Produktionsmitteln besitzen. Dieses Proletariat als eine Klasse an sich, das heißt eine Klasse, die noch kein Bewusstsein ihrer selbst hat und auch noch nicht politisch kollektiv handelt, dieses Proletariat steht für Marx in einer systematischen Konkurrenz, also die isolierten Arbeiter untereinander konkurrieren um den Erfolg beim Verkauf ihrer Arbeitskraft. Sie konkurrieren auch mit dem Kapital und müssen, wie Marx sich ausdrückt, zum Zwecke ihrer kreatürlichen Selbstbehauptung, also zur Behauptung ihres Arbeitslohns, wie er meint, sich zusammenschließen, zunächst einmal betrieblich, dann lokal, dann branchenmäßig, national und schließlich international, den Staat übernehmen, die politische Macht erringen und den Kapitalismus überwinden. Das heißt, wir haben so eine Entwicklung von der Konkurrenz. Diese Konkurrenz, die führt dazu, dass sozusagen die Lebensbedingungen der Arbeiter unter den
kreatürliche Selbsterhaltung ermöglichen, wenn Arbeitslohn sinkt. Und die Arbeiter müssen diese Konkurrenz untereinander so weit wie möglich deckeln. Das heißt, sie müssen sich gewerkschaftlich kollektiv organisieren. Und sie müssen dann aber hinausgehen über diese gewerkschaftliche Phase und die Macht im Staat übernehmen. Also politisch kollektiv handeln. Und dann sind sie von der Klasse an sich zur Klasse für sich geworden. Das heißt, zu einem kollektiv handelnden Subjekt und nicht nur zu einem Merkmalskomplex von isolierten Produktionsmitteln nicht eigentlich. Welche Mechanismen sind es jetzt nun, die dazu führen, die Arbeiterklasse dazu bringen, diesen Zusammenschluss und schließlich diese politische Machtübernahme und Revolution zu praktizieren? Hier sind alle Elemente vorhanden, die man so kennt in der antimarxistischen Tradition und wenn man die Leute auf der Straße fragt. Was ist hier vorhanden? Marx geht in seinen Frühschriften davon aus, dass der Arbeitslohn das absolute Existenzminimum noch nicht überschreiten kann. Das heißt, er hat eine Existenzminimum-Theorie des Lohns. Er sagt aber, dieser Lohn kann das Existenzminimum unterschreiten durch die Konkurrenz der Arbeit. Tatsächlich spricht er von einer Entmenschung oder einer absoluten Verelendung. Ich zitiere mal kurz aus dem Manuskript Arbeitslohn. Im Laufe der Entwicklung fällt also der Arbeitslohn doppelt. Erstens, relativ im Verhältnis zur Entwicklung des allgemeinen Reichtums. Zweitens, absolut, indem die Quantität Waren, die der Arbeiter im Austausch erhält, immer geringer wird. Das ist eine relative und absolute Verelendungstheorie. Diese absolute Verelendung, so Marx, geht einher mit einer Homogenisierung der Klassenlagen und einer Polarisierung der gesellschaftlichen Klassen. Das heißt, er stellt sich das in den Frühschriften noch so vor, dass die Klassensituation und Klassenlage des Proletariats sich einander annähern. Und er stellt sich das vor, dass sozusagen die Konflikte zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie immer schärfer werden. Genau. Ein weiteres Element dieser Entwicklung des Proletariats zum revolutionär handelnden Subjekt, kollektiven Subjekt, besteht in den Frühschriften in einer spezifischen Entzauberungsthese. Das heißt, Marx spricht in der deutschen Ideologie und im kommunistischen Manifest noch darüber, dass die Arbeiter gezwungen sind, Zitat, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. In der deutschen Ideologie spricht er davon, dass die Gesetze, die Moral, die Religion als bloße bürgerliche Vorurteile gelten im Proletariat. Das heißt, Marx vertritt einerseits die These, das Proletariat wird durch eine permanente Verelendung oder beziehungsweise maximal kollektive Behauptung des Existenzminimums dazu gezwungen, sich kollektiv politisch zu engagieren und den Kapitalismus über den Haufen zu werfen. Und auf der anderen Seite hat diese Entwicklung auch noch den Vorteil, dass es eine Durchschaubarkeit der Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse beinhaltet. Während im Feudalismus noch irgendwelche religiösen Vorurteile die Bauern sozusagen im Bann haben. Ein letzter Punkt, der hier für diese Entwicklung zum revolutionären Subjekt relevant ist, ist der Gedanke, dass die bürgerliche Gesellschaft mit ihrer Entwicklung, den beschriebenen Elementen, ihren eigenen Totengräber im Proletariat erzeugt und das Proletariat sozusagen eine sich selbst negierende negative Seite des Privateigentums ist. Das Nicht-Eigentum negiert sich selbst und wird dadurch zum kollektiven Eigentum auf höherer Stufe. Diese spekulative Dialektik der Revolution wird vor allen Dingen in der Heiligen Familie von 1844 mit Friedrich Engels zusammen formuliert. Es gibt da auch übrigens immer auch gegenteilige Aussagen, auch das ist da schon am Anfang. Aber das wird hier noch klar geschichtsphilosophisch artikuliert. Und was bedeutet hier Geschichtsphilosophie? Geschichtsphilosophie bedeutet, dass eine Fortschrittstendenz angenommen wird, die über das individuelle Bewusstsein der Einzelnen und ihre Intention hinausgehend eine Moralisierung, Versittlichung, einen Fortschritt beinhaltet. Das heißt, die Menschen machen ihre Geschichte zwar, aber sie machen sie auch nicht, aber das führt trotzdem zur Emanzipation. Das ist klassisch bürgerliche Geschichtsphilosophie, wie man sie bei Kant und bei Hegel findet, auch wenn das bei Kant zum Beispiel einigen seiner fundamentalen Ideen widerspricht. Wie formulieren Marx und Engels das hier in der Schrift ab von 1844? Zitat: Es handelt sich nicht darum, was dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze Proletariat als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es handelt sich darum, was es ist und was es diesem Sein gemäß geschichtlich zu tun gezwungen sein wird. Zitat Ende. Ein letzter Punkt in Bezug auf diese Idee eines naturwüchsigen Emanzipationsprozesses. Also naturwüchsig, das dürfte jetzt deutlich geworden sein, beinhaltet die Idee, dass sozusagen durch eine nicht intendierte Praxis der Verelendung, des Zusammenschlusses der Arbeiterinnen und Arbeiter, durch Entzauberung der Herrschaftsverhältnisse eigentlich eine Revolution stattfindet, die ganz unvermeidlich ist. Also unvermeidlich kommt auch im Kommunistischen Manifest häufiger vor. Das sind ganz klassisch geschichtsphilosophische Topoi. Die werden dann im traditionellen Marxismus, egal wie voluntaristisch Lenin oder Mao zum Beispiel sich auch artikulieren, selbst bei denen immer wieder reproduziert. Ja, bei Mao zum Beispiel gibt es dann Gesetze der Geschichte, die unabhängig vom Willen des Menschen ablaufen, auch im klassischen Marxismus-Leninismus. Ein letztes Element, das hier eine wichtige Rolle spielt, das beinhaltet nun nicht die Umwälzungsmomente der alten Gesellschaft, sondern die Bildungselemente der neuen Gesellschaft, ist die frühe Theorie des historischen Materialismus bei Marx. Und diese frühe Theorie des historischen Materialismus kann man als mit Jürgen Ritzert als ein Causa Sui-Konzept der Produktivkräfte bezeichnen. Warum Causa Sui? Also eine Idee, dass die Produktivkräfte durch sich selbst eine Dynamik auslösen, die eine Kontinuität der geschichtlichen Entwicklung stiftet. Produktivkräfte sind für Marx Arbeitskraft plus Produktionsmittel plus Arbeitsorganisation, also sozusagen die technische Seite des Arbeitsprozesses, die Arbeitsorganisation, das Wissen und so weiter, während die Produktionsverhältnisse, die Verhältnisse zwischen den Akteuren sind, die vor allen Dingen durch die Eigentumsverhältnisse bestimmt sind. Die Produktivkräfte, also die technische Seite der Produktion, wenn ich das mal verkürzt so ausdrücken will, ist ein Selbstauslöser und Motor der geschichtlichen Entwicklung. Und Marx sieht es so, dass die Produktivkräfte sich entwickeln und fortschreiten und als Reaktion auf diesen Fortschritt irgendwann geschichtlich gesehen ein Umschlag stattfindet der Eigentumsverhältnisse, weil die Eigentumsverhältnisse mit den Produktivkräften nicht mehr übereinstimmen. Bis 1857, da gibt es immer noch solche Formulierungen, und 1859 auch in dem Vorwort von zur Kritik der politischen Ökonomie findet man das, und daraus hat der klassische traditionelle Marxismus seine ganze Geschichtsphilosophie gebastelt. Das heißt, erst entwickeln sich die Produktivkräfte und dann wälzen sich die Produktionsverhältnisse um und dann wälzt sich auch noch die ganze politische Ideologie, der Staat und so weiter um. Das heißt, diese Entwicklung ist eigentlich eine automatische Entwicklung des Anwachsens des Wissens und der technischen Entwicklung, und die zwischenmenschlichen Verhältnisse, die gegenständlich vermittelt sind in Eigentumsverhältnissen, reagieren nur darauf. Gut, ich werde dazu gleich noch mehr sagen. Also, was kann man sagen? Das revolutionstheoretische Modell der Frühschriften unterstellt Verelendung, Entzauberung, Universalität des Leidens eine determinierte historische Aufgabe und den Gedanken einer Evolution der Produktivkräfte als notwendige und hinreichende Bedingung der Revolution. Alle diese Elemente werden jetzt im ökonomiekritischen Spätwerk von Marx systematisch kritisiert. Und das ist natürlich der Punkt, bei dem der klassische Marxismus abbricht und bei dem der klassische Antimarxismus auch abbricht. Ist natürlich auch anstrengend, alle drei Bände des Kapital und diese ganzen Manuskripte drumherum zu lesen. Und Marx ist jetzt auch nicht ein Autor, der jetzt sich öffentlich hinstellt und sagt, oh, das, was ich da früher gemacht habe, das war Quatsch und jetzt ist eine ganz andere Theorie. Gut, kommen wir zunächst einmal zu dem verelendungstheoretischen Gedanken. das ist eine sehr komplexe Geschichte. Auch im Kapital finden sich noch verelendungstheoretische Formulierungen. Allerdings sind diese verelendungstheoretischen Formulierungen produktionszentrierte verelendungstheoretische Formulierungen und solche, die sich auf das Arbeitslosenherr beziehen und die meines Erachtens nicht systematisch aus seiner Ökonomiekritik ableitbar sind. Was man aber klar sagen kann, ist, dass Marx im Spätwerk die zirkulationsbezogene Verelendungstheorie, also die These, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter immer weniger Waren kaufen können und sozusagen ihre Kaufkraft immer weiter sinkt und sie entmenschen, verabschiedet. Und das ist ja genau der Punkt, wenn man jetzt auf die Straße geht oder einen Ökonomen fragt, ja, Marx hat gesagt, die Leute verelenden, sie sind nicht verelendet, also ist die Theorie Quatsch. Punkt. Hat er aber später nicht mehr gesagt. Was bedeutet das? Das physische Existenzminimum kann zwar unterschritten werden, aber es gilt hier zunächst nochmal als untere Grenze, der durch das kulturelle Niveau, die Produktivität und Arbeitskämpfe bestimmten, durch diese Faktoren bestimmten Werts der Arbeitskraft. Das heißt, die Produktivität ist das eine und das historisch-moralische Element, wie Marx das nennt, sozusagen der Kampf um bestimmte Anteile am Reichtum, ist das andere. Die sogenannte relative Verelendung, die Marx ja schon in diesen Frühschriften formuliert hat, relative Verelendung bedeutet hier das Auseinanderdriften der wertmäßigen Relation zwischen Lohnarbeit und Kapital. Und das bedeutet, dass Marx diese relative Verelendung, ohne diesen Begriff zu benutzen, immer noch konstatiert. Das heißt, durch die Produktion des relativen Mehrwerts sinkt der Wert der wahren Arbeitskraft und der Anteil des Mehrwerts steigt dadurch. Das bedeutet aber nicht, dass der Reallohn der Arbeiterinnen und Arbeiter sinkt. Zitat Marx, eindeutiger geht es übrigens nicht. Der Wert des Arbeitslohns ist zu schätzen, nicht nach der Quantität Lebensmittel, die der Arbeiter erhält, sondern nach der Quantität Arbeit, die diese Lebensmittel kosten. Nach dem proportionellen Anteil, den der Arbeiter vom Gesamtprodukt oder Gesamtwert dieses Produkts erhält. Es ist möglich, dass im Gebrauchswerten geschätzt sein Arbeitslohn steigt und doch dem Wert nach fällt und umgekehrt. Also der Reallohn kann steigen, zum Beispiel durch Produktivitätsfortschritte und gleichzeitigen Klassenkampf, aber der Wert der wahren Arbeitskraft kann trotzdem sinken und dadurch der Mehrwert steigen. Das heißt, Marx vertritt hier keine These einer absoluten Verelendung mehr, erst recht nicht irgendeines automatischen Prozesses, das Leute zur Revolution treibt, was absolute Verelendung nebenbei sowieso ohnehin nicht tut, selbst wenn das der Fall wäre. Das heißt aber auch, relative Verelendung ist eine werttheoretische Kategorie eines Verhältnisses von variablem Kapital zum Mehrwert. Und diese werttheoretische Kategorie ist etwas, was die Arbeiterinnen und Arbeiter im unmittelbaren Produktionsprozess überhaupt nicht empirisch erfahren. Das kann sie dann auch nicht motivieren, die Revolution zu machen. Sie müssten sich erst mit der Ökonomiekritik von Marx auseinandersetzen, um diesen Prozess festzustellen. Das heißt, das sind Kategorien des wissenschaftlichen Beobachterstandpunkts zunächst einmal und die motivieren nicht zur Revolution, sind also für revolutionstheoretische Überlegungen unbrauchbar. Der zweite Punkt, also die Verelendungstheorie wird über den Haufen geworfen. Zweite Theorie. Die Idee, das Proletariat sei eine exterritoriale Klasse, also eine Klasse im Kapitalismus, die aber eigentlich völlig ausgeschlossen ist aus der bürgerlichen Gesellschaft und im Grunde genommen schon alle Tendenzen aufweist des Kommunismus, zumindest wird das dann so aufgenommen in der Rezeption, wird von Marx ebenfalls über den Haufen geworfen. Wenn man sich anguckt, wie Marx im Kapital, 8. Kapitel des ersten Bandes, den Klassenkampf herleitet, dann kann man nicht sagen, dass der Klassenkampf in irgendeiner Weise ein systemtranszendierendes Moment beinhaltet. Der Klassenkampf resultiert für Marx einfach aus der werttheoretischen Unbestimmtheit der Länge des Arbeitstages und der These, dass sowohl die Arbeiterinnen und Arbeiter darauf beharren können, als Konkurrenzsubjekte und Warenbesitzer wieder auf den Markt treten zu können. Und das heißt nicht 16 Stunden, 18 Stunden oder was auch immer am Tag vernutzt zu werden und irgendwann totgearbeitet zu sein. als auch auf der anderen Seite der Kapitalist darauf bestehen kann, dass er ja den Wert der wahren Arbeitskraft gezahlt hat und die Konsumtion der wahren Arbeitskraft, also das Arbeitenlassen der Arbeiterinnen und Arbeiter, etwas ist, das den Wert der wahren Arbeitskraft nichts angeht. Aus dieser Rechtsantinomie entsteht ein Kampf um die Frage, um die Länge des Arbeitstags, um Arbeitsbedingungen, die zunächst einmal ein Kampf um das kreatürliche Überleben der Arbeiterinnen und Arbeiter ist. Aber worum wird da eigentlich gekämpft? Zunächst einmal. Es wird darum gekämpft, die Arbeiterinnen und Arbeiter kämpfen darum, als Arbeitskraftbesitzer, nämlich Besitzer der wahren Arbeitskraft, wieder auf den Markt treten zu können. Das heißt, wenn man sich dieses achte Kapitel anschaut, ist die These nicht, der Klassenkampf entwickelt sich irgendwie notwendig zu einer Revolution, sondern die These ist, der Klassenkampf ist eine kollektive Organisation der Arbeiterinnen und Arbeiter, um als individuelle Warenbesitzer auf dem Markt bestehen zu können. Das ist die Spezifik der Eigentümerkategorie der Arbeitskraftbesitzer. Die müssen sich kollektiv organisieren, um als individuelle Arbeitskraftbesitzer dauerhaft auf dem Markt treten zu können. Und das ist kein über den Haufen werfen des Kapitalismus, das ist eine Reproduktion des Kapitalismus. Das ist sogar zum Beispiel durch den Normalarbeitstag, durch 10-Stunden-Arbeit und Verbesserung von Arbeitsbedingungen, wird sogar das Interesse des Gesamtkapitals gegen das Interesse des Einzelkapitals staatlicherseits durchgesetzt. Das heißt, der Erfolg der Arbeiterklasse ist ein Erfolg des Gesamtkapitals. Das hat nichts mit Klassenkampf führt zu Kommunismus zu tun. Zugleich muss man sagen, dass die originären materiellen Interessen, die das Proletariat hat, das sind Interessen wie Erhaltung der Revenuequelle Arbeitskraft, also der Einkommensquelle Arbeitskraft, also Forderung nach Leben und Gesundheit, Erlangung eines möglichst hohen Einkommens, Forderung nach gerechtem Lohn oder sozialer Gerechtigkeit und der kontinuierliche Fluss des Einkommens, also Verlangen nach sozialer Sicherheit, Arbeitsplätzen und Sozialstaatlichkeit. Das sind die materiellen Interessen und keines dieser materiellen Interessen ist ein Interesse, das unmittelbar den Kommunismus fordert, sondern es sind Interessen, die Reformen innerhalb des Kapitalismus fordern, damit man Arbeitskraftbesitzer bleiben kann. Das ist übrigens ein Dilemma, das ja auch den ganzen Kongress hier durchzieht, ne? Dass man immer man sucht immer, wo sind die materiellen Interessen, die man sozusagen entwickeln kann zum Kommunismus hin. Und erstmal muss man sagen, die materiellen Interessen sind kapitalimmanente Interessen. Das kann man auch niemandem vorwerfen. Das ist das, was Marx in der Entwicklung des Klassenkampfs zeigt, in diesem achten Kapitel. Gut, ein weiterer Punkt, der im Spätwerk destruiert wird, ist diese naive Theorie, dass die bürgerliche Ideologie, Moral, Religion und so weiter für die Arbeiterin nicht mehr existiert und sie sich jetzt mit nüchternen Augen anschauen. Das zeigt ganz besonders, dass das Kommunistische Manifest eine vorkritische Schrift ist, weil Marx hier einfach noch keine eigene Kritik der politischen Ökonomie entwickelt hat und in der Kritik der politischen Ökonomie im Kapital analysiert Marx nicht nur, was ist der Kapitalismus, also was sind wahre Geld, Kapital und so weiter, sondern er analysiert zugleich, wie diese Alltagsformen von Warentausch, also von geldvermittelten Warentausch und Kapital, nahelegen, dass diese Formen ewige sind, natürliche sind, natürliche Eigenschaften von Dingen sind oder der Kapitalismus gerecht ist. Nur ein Beispiel, eine wichtige ideologische Bewusstseinsform ist der objektive Schein der Lohnform, wie Marx den entwickelt, die Lohnmystifikation. Nur kurze Thesen, im Feudalismus war die Trennung des Arbeitstages in notwendige Arbeit, wo der Bauer, die Bäuerin sozusagen für ihre eigene Subsistenz gearbeitet hat, und Mehrarbeit, wo die für den Grundherrn gearbeitet haben, noch empirisch erkennbar. Entweder wurde auf dem Feld des Herrn gearbeitet, oder es wurde ein Produktteil abgegeben, oder es wurde bei der Geldrente ein Produkt verkauft und das Geld wurde abgegeben. Im Kapitalismus ist diese Trennung des Arbeitstages im notwendigen Arbeitstag und Arbeitstag, der den Profit des Kapitalisten ergibt, nicht mehr empirisch erkennbar, was daran liegt, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um überhaupt mit den Produktionsmitteln in Verbindung zu kommen. Und was hat man da? Ein Arbeitsvertrag, da steht 2000 Euro für 40 Stunden, für 40 Wochenstunden im Monat. Es sieht also so aus, als ob die gesamte Arbeit bezahlt wäre. Was bezahlt wird, ist aber nur die Arbeitskraft, die den Wert hervorbringt, sagt Marx. Es sieht also so aus, als ob die gesamte Tagesarbeit und Monatsarbeit bezahlt wird. Und wenn die gesamte Monatsarbeit bezahlt wird, dann kann es auch keine Ausbeutung geben. Ausbeutung gab es nur früher. Wenn es keine Ausbeutung gibt und das nicht empirisch und das so erscheint, dass es keine Ausbeutung im Produktionsprozess gibt, dann muss der Profit des Kapitalisten durch irgendetwas anderes hervorgebracht werden. Und die Arbeiterinnen und Arbeiter müssen sich anders erklären, warum sie einen geringeren Lebensstandard haben als die Kapitalisten zum Beispiel. Und da beginnen dann sehr unappetitliche Ideologien, dass der Händler, der Wucherer, der Zinsnehmer und so weiter die eigentlichen Ausbeuter sind, eine hochaktuelle Theorie. Genau, also Marx an diesem Beispiel lässt sich zeigen, dass sowohl für die Kapitalisten als auch für die Arbeiterinnen und Arbeiter der Kapitalismus als eine gerechte Sache erscheint und die Ausbeutungsprozesse, die Herrschaftsprozesse im Produktionsprozess ideologisch unsichtbar werden. Das heißt nicht, dass die nicht durchschaubar wären, sie sind aber nur mit enorm begrifflichen Mitteln durchschaubar. Was die Arbeiterinnen und Arbeiter erfahren im Produktionsprozess, ist die Unterscheidung von dispositiver und exekutiver Tätigkeit, ist der Drill, die Disziplinierung und so weiter im Produktionsprozess durch den Vorarbeiter oder ähnliches, aber sie erfahren nicht die wertmäßige Ausbeute. Das ist nichts, was man fühlen kann. Das ist nur etwas, was man begrifflich reproduzieren und analysieren kann. Das heißt, auch hier ist eine wesentliche revolutionstheoretische Säule destruiert, nämlich Marx hat eine Theorie der Ideologie geschaffen oder eine Ideologiekritik, die erklärt, warum Menschen, selbst wenn sie Klassenkampf machen, in bestimmten mystifikatorischen Formen, die das Wesen des Kapitalismus verkennen, sich einen Reim auf diese Gesellschaft machen. Ware, Geld, Kapital sind doch natürlich, das ist doch Quatsch, die abzuschaffen. Ja. Wir können nur gerechtere Verhältnisse schaffen innerhalb des Kapitalismus. Ein vorletzter Punkt, den ich hier nennen will.
Sind wie viele Minuten? Ja, das sind jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde.
Ah, okay. Mein Gott. Ein vorletzter Punkt, den ich hier nennen will in Bezug auf die Revolutionstheorie bei Marx, ist die Kritik der Geschichtsphilosophie. Das klang ja gerade auch schon in dem Vortrag in der Diskussion vorhin an. Marx verabschiedet im Spätwerk auch da immer mit Ambivalenzen und nie systematisch konsequent die Idee des Causa Sui-Konzepts der Produktivkräfte. Man könnte jetzt mal etwas brutaler sagen, er wirft seinen historischen Materialismus über den Haufen. Das heißt nicht, dass er jetzt keine historisch-materialistische Theorie von Produktionsweisen mehr hat, sondern er wirft das Modell, was er noch 1845, 46 hatte, über den Haufen. Und was er 1859 in diesem klassischen primitiven Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie, was alle rauf und runter gebetet haben, mit Basisüberbau, Produktivkräfte, Produktionsverhältnisse, immer noch selber war. Wie argumentiert Marx hier? Er sagt, es geht hier nicht mehr darum, dass die Produktivkräfte ein Selbstauslöser und Motor des geschichtlichen Prozesses sind, der die Kontinuität der Geschichte stiftet, und dann reagieren die Eigentumsverhältnisse. Friedrich Engels hat das ganz explizit auch im Anti-Düring immer wieder formuliert. Also der meint zum Beispiel, das Privateigentum sei mit direkt vernetzter Produktionsweise nicht vereinbar. Das sei sozusagen nur mit einer kleinen handwerklichen Produktionsweise vereinbar. Das ist eine fatale Fehlinterpretation, die Engels formuliert hat, die unglaublich wirksam im traditionellen Marxismus geworden ist. Marx hingegen argumentiert anders, nämlich im Kapital und in den Grundrissen vorher schon, wo er wirklich beginnt, historische Studien zu machen, während in den Frühschriften er zwar vom historischen Materialismus redet, er aber gar keine historischen Studien macht, also gar nichts wirklich Erwähnenswertes. Da, wo Marx beginnt, sich mit der Geschichte zu beschäftigen, wird deutlich, dass wir keineswegs sagen können, dass im Feudalismus die Produktivkräfte entwickelt worden seien und dann die Eigentumsverhältnisse vom Feudalismus zum Kapitalismus umgeschlagen seien. Es ist genau umgekehrt. Zunächst einmal verändern sich die Produktionsverhältnisse, die Eigentumsverhältnisse, und die wälzen dann noch übernommene vorindustrielle Produktivkräfte um und führen dann zum industriellen Kapitalismus. Deswegen ist es auch völlig verkürzt, von der Moderne oder dem Kapitalismus als von der Industrialisierung zu sprechen. Die Industrialisierung ist ein Resultat des Kapitalismus, der Entstehung des Kapitalismus, nicht etwas, was sozusagen zum Kapitalismus geführt hat. Marx nennt das im Kapital die Bewegung von der formellen zur reellen Subsumption des Arbeitsprozesses unter das Kapital. Das heißt, das Kapital übernimmt bestimmte ältere Produktionsformen, technische Entwicklung und Arbeitsorganisation und wälzt sie um. Durch Konkurrenz wird sozusagen eine technische Entwicklung, ein technischer Fortschritt, Produktivitätsfortschritte hervorgebracht. Dann ist aber auch die These falsch, dass es sozusagen eine unverfügbare Fortschrittsdynamik gibt der Produktivkräfte, auf die sozusagen ganz spontan und naturwüchsig die Eigentumsverhältnisse reagieren und sich umwälzen. Es ist genau umgekehrt. Und das Problem hat der Realsozialismus merklich gespürt, dass es genau umgekehrt ist. Also hier haben wir eine Umwälzung der historisch-materialistischen Kategorien. Primat der Produktionsverhältnisse und nicht Primat der Produktivkräfte. Das ganze Vorwort von 1859 könnt ihr vergessen. Gut, ein letzter Punkt in Bezug auf die Geschichtsphilosophie. Urs hat es in der Diskussion auch gerade schon erwähnt, ich will es nur kursorisch jetzt nochmal ebenfalls darstellen. In den Frühschriften hat Marx tatsächlich noch die Idee, dass weltweit der Kapitalismus sich in einer sozusagen klassischen schematischen Entwicklung durchsetzen muss. Also in diesen Schriften zur Indienfrage kritisiert er übrigens durchaus den Kolonialismus der Engländer, sagt aber, okay, in dieser statischen Kastengesellschaft müssen die Engländer erstmal alles über den Haufen werfen, um Bedingungen einer bürgerlichen industriellen Produktionsweise zu schaffen, von der ausgehend man dann die sozialistische Umwälzung macht. Das heißt, Marx hat in diesen frühen Schriften eben noch kein Gespür dafür, dass Kolonialismus auch dazu führen kann, dass es gerade keine industrielle Entwicklung geben kann, und hat auch noch kein Gespür für historische Ungleichzeitigkeiten. Also er hat schon durchaus so ein schematisches, teleologisches Modell. In den Spätschriften allerdings, vor allen Dingen in den Briefen an Vera Sasulic und auch dann in späteren Zeitungsartikeln vor allen Dingen, revidiert Marx diese Theorie. Wurde ja auch schon von Alexander gesagt, dass Marx hier die These vertritt, dass er nicht eine universelle Entwicklungslogik analysiert, sondern, also im Kapital, also diese Idee der ursprünglichen Akkumulation, sondern dass er eine Tendenz analysiert, die in Westeuropa stattfindet und in Westeuropa den Kapitalismus schafft. Man müsste eigentlich sogar noch mehr reduzieren in England. In England im 16. Jahrhundert entsteht der moderne Kapitalismus. Und dann gibt es eine Sogwirkung in Europa. Aber das ist keine, wie Marx sich dann ausdrückt, keine allen Gesellschaften vorgeschriebene Entwicklungslogik, sondern es hängt mit der historischen Situation zusammen. Und da haben wir so ein Kontingenzmotiv drin. Ne? Das heißt, es ist eben keine eher eine Logik und Notwendigkeit, die sich durch die Geschichte zieht. Aber wenn der Kapitalismus in einem Land Fuß fasst, dann gibt es eine Sogwirkung auf die gesamte Welt und wir haben tatsächlich eine immanente Logik und einen strukturellen Zwang, dem sich ein Land nach dem anderen beugen muss. Was nicht heißt, dass ein Land nach dem anderen so industrialisiert wird wie England, aber dieser kapitalistischen Logik unterworfen. Marx spricht hier ganz klar davon, dass er keine Geschichtsphilosophie formuliert, die einen Fortgang vom Feudalismus, Kapitalismus, Sozialismus darstellen. In Bezug auf Russland wird das dann auch nochmal ausformuliert. Da stellt ja diese Vera Sasulic ihm die Frage, können wir in Russland direkt vom bäuerlichen Gemeineigentum zum Kommunismus, wenn im Westen eine Revolution stattfindet? oder müssen wir erst durch den ganzen Kapitalismus durch? Und Marx' Antwort ist, ihr könnt bestimmte kollektive Eigentumsformen der Dorfgemeinde übernehmen, wenn im Westen eine Revolution stattfindet. Und das ist ganz wichtig, wenn im Westen eine Revolution stattfindet. Die Frage, ob Marx da richtig lag oder nicht richtig lag, welche sozusagen, welche als, oder sagen wir mal, welche waldursprünglichen, wie er sich immer so schön ausdrückt, waldursprünglichen kollektiven Zwänge in diesem kollektiven Dorfeigentum drin sind, die nun wirklich nicht eine individuelle Befreiung beinhalten, das ist eine ganz andere Geschichte. Wichtig ist nur, dass Marx sich systematisch von einem Geschichtsdenken verabschiedet, das sozusagen eher eine Logik des geschichtlichen Fortschritts beinhaltet. Eher eine Logik gibt es aber dann innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft, die strukturelle Zwänge und strukturelle Entwicklungsdynamiken anstößt, die so lange egal sind und notwendig sind, wie die kapitalistischen Produktions- und Eigentumsverhältnisse existieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, Marx macht einen Turn mit Ernst Lohoff, der eine schöne Formulierung dafür gefunden hat, von der Idee eines Automatismus der Befreiung, also sozusagen ist ein automatischer Prozess, hin zur Theorie einer Befreiung vom Automatismus, nämlich der eherne Logik der kapitalistischen Produktionsweise. Gut, was bedeutet das jetzt für die revolutionstheoretischen Überlegungen von Marx insgesamt? Okay, ja, bin auch fast fertig. Insgesamt bedeutet das, dass wenn man sich das Werk von Marx anschaut, man nur enttäuscht werden kann, wenn man ein geschichtlich prädestiniertes, erkenntnisprivilegiertes historisches Subjekt sucht oder einen Prozess sucht, der schon sozusagen zum Fortschritt führen will. Das ist heutzutage eigentlich so mit natürlich offene Türen einrennen, mit wenigen Ausnahmen, die es auch auf diesem Kongress gibt. Mit wenigen Ausnahmen, natürlich eher auf diesem Kongress als sonst in der Gesellschaft, weil das Scheitern dieser Fortschrittsideen eher sozusagen gegenteilige Reaktionsformen in poststrukturalistischer und postmoderner Art hervorbringt, wo eben gar keine eherne Logik kapitalistischer Totalität mehr zu finden ist, in den Theorien, also falsche Entgegensetzung, aber diese, wenn man sozusagen sucht im Kapital von Marx, findet man entweder eine unbrauchbare und von Marx selber widerlegte Revolutionstheorie. Man kann sich natürlich entscheiden, die zu benutzen. Wir leben ja in einem freien Land. Aber im Gegensatz zur Sowjetunion, wo man sich nicht frei entscheiden konnte, welche Theorie man da öffentlich vertritt, nur um nochmal eine Lanze zu brechen für unseren bürgerlichen Rechtsstaat. Wenn man Marx ernst nimmt und seine Ökonomiekritik ernst nimmt, bleibt nichts übrig im Sinne eines theologischen Prozesses, einer historischen Mission irgendeines Subjektes, das jetzt prädestiniert ist und erkenntnisprivilegiert ist, um die Revolution zu machen. Um ein Missverständnis auszuräumen, das gerne aus traditionsmarxistischer Ecke kommt, das bedeutet keineswegs, dass damit die These vertreten wird, man könne ohne das Proletariat eine sozialistische Revolution machen. Das wäre vollkommener Quatsch. Das bedeutet nur, dass man mit Marx nicht systematisch begründen kann, dass das Proletariat in irgendeiner Weise ein Privileg, sei es organisatorisch, sei es erkenntnistheoretisch, ein Privileg hätte, sozusagen den Kapitalismus zu erkennen und über den Haufen zu werfen. Das sind sozusagen zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, die gerne durcheinander geworfen werden. Was übrig bleibt, ist eine negative Theorie des Kapitals in praktischer Absicht. Das heißt, Marx analysiert die kapitalistischen Strukturen und sagt so Leute, also sagt er nicht, aber das ist die Konsequenz meines Erachtens, so Leute, ihr müsst jetzt selber sehen, wie ihr euch organisiert, an welchen Punkten ihr euch organisiert, aber ich gebe euch keine Theorie mehr, die sagt, hier ist sozusagen der Hebel, hier ist das Subjekt, das den Hebel in der Hand hält, das das Ganze umwirft. Oder als letzten Satz, mein Lieblingssatz von Johannes Anjuli, man kann eigentlich nur sagen über das revolutionäre Subjekt, das revolutionäre Subjekt ist das Subjekt, das die Revolution macht. Punkt. Vielen Dank.